Jetzt dann gerade besprechen wir bei «Apropos» wieder ein aktuelles Thema, mit dem sich unsere Redaktion beschäftigt hat. Aber was hat die Welt heute sonst noch bewegt? Und wie gut weißt du darüber Bescheid? Das kannst du jetzt testen mit unserem täglichen News-Quiz in der neuen Spiele-App. Diese Spiele-App gibt es neu für den Tagesanzeiger, die Berner Zeitung und die Basler Zeitung. Sie bringt dir jeden Tag neue Rätsel und Logikspiele und das ganz ohne Werbung. Hol dir jetzt die neue Spiele-App. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Heute bei «Apropos» der Schad. Seit mehr als 20 Jahren ist der Felix Schad der Hauskarikaturist vom «Tagesanzeiger». Wo andere 1000 Wörter brauchen, reicht ihm eine Zeichnung. Er bringt die politischen Turbulenzen, die grossen und die kleinen, auf den Punkt. Denkt sie weiter, dreht sie ins Absurde, ist lustig, fordert uns raus. Bis jetzt. Im Felix Schad geht es nämlich gleich wie seine berühmtesten Figur, der Eva Girdic. Er geht in Ruhestand. Was natürlich wahnsinnig schade ist. Und gleichzeitig ein guter Moment, um auf mehr als 20 Jahre Dagi-Cartoons zurückzuschauen. Und das machen wir jetzt, und zwar mit ihm, in einer speziellen Folge von «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel und Berner Zeitung» und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Lose. Hoi Felix.
Salut Philipp.
Felix, kannst du dich an deine allererste Zeichnung für den Tag erinnern?
Ja, kann ich.
Was war drauf?
Der Sepp Blatter.
Und hat was gemacht?
Er hat gerade mit Gott darüber verhandelt, dass irgendwelche Weltmeisterschaft oder so auch für den Himmel eigentlich ein gutes Geschäft werden. Was du aber musst wissen ist, dass ich mich auf meiner allerersten Tagi-Zeichnung nicht getraut habe, den Sepp Blatter von vorne zu zeichnen, weil ich Angst hatte, den kennt man gar nicht. Sodass ich ihn also in dem Gespräch mit Gott von hinten gezeichnet habe und dann irgendwo nach Sepp Blatter angeschrieben habe.
Wie ist die auch in die Zeichnung?
Keine Ahnung, aber sie haben mich behalten.
Sehr gut. Wann war denn damals, dass wir so ein bisschen zeitliche Einordnung haben?
Das war anfangs 1999.
Du warst damals der junge Wilde hier beim Tagi, neben Nico. Das war der damalige Hauszeichner, eine riesige Nummer in der Schweizer Karikaturszene. Ist das schwierig, neben so jemandem zu zeichnen?
Ja, natürlich war es ein gewisser Stress oder eine Herausforderung, weil ich habe eigentlich vorher nie politische Karikaturen gezeichnet. Jetzt also auch nicht eben mit Leuten, die man eine Art karikiert, wo man es dann eben auch erkennen sollte.
Ohne, dass man sie anschreibt.
Genau. Und von dem her habe ich eigentlich gefunden, wenn ich das Angebot annehme, beim Tagi zu arbeiten, dass ich das eine Art als Weiterbildung anschaue. Weil in unserem Bereich gibt es eigentlich keine klassische Weiterbildung. Ich komme ja eben mehr vom Comic-Strip her. Da gefunden, okay, versuchen wir das einmal. Und ist jetzt doch eine recht lange Weiterbildung geworden.
Wie bist du damals aufgenommen worden vom Nico, wo ja wirklich eine rechte Nummer war, oder?
Der Nico ist mir gegenüber immer sehr kollegial auftreten, auch freundlich, lustig. Also wir haben es immer sehr gut gehabt. Ich habe dann aber später auch schon gehört, dass es eigentlich hindurch schon beschäftigt oder auch gewurmt hat. Oder vielleicht kann man sagen, dass es ihn angeschissen hat, dass jetzt da noch ein anderer ist. Aber mir gegenüber hat er das wirklich nie spüren lassen.
Man hat jetzt mit Sinn angefangen, schon quasi zu deiner Zeit als Tagi-Zeichner. Dabei will ich jetzt die Gelegenheit nutzen, um ein paar Sachen zu erfahren, die vorher passiert sind. Dass du Zeichner geworden bist, hat dich das abzeichnet, schon immer?
Nein, also ich komme eigentlich aus einer Familie, wo man zwar also schon immer gezeichnet hat. Also mein Grossvater hat ja schon gezeichnet, dort, zum Beispiel für die Schweizer Illustrierte, hat er die Humorseiten einmal gezeichnet.
Also, auch als Beruf?
Ja, also er war eigentlich dort der Hauszeichner auch gewesen. Er hat eben so von 1920 bis Anfangs 40er Jahre hat er dort eigentlich fast alles gezeichnet, auch Titelblätter von der alten Schweizer Illustrierte. Also man findet das überall mit HS signiert, der Hans Schad. Mein Vater ist dann Grafiker geworden, hat aber auch noch Bilderbücher, Kinderbücher und so gezeichnet. Und das ist aber für mich auch dann immer ein bisschen Stress. Ich habe als Kind schon immer sehr viel gezeichnet, ich habe das geliebt. Und, aber ich habe immer gewusst, die Ansprüche sind sehr hoch gewesen, so in dieser Familie. Und darum bin ich dann auch zuerst einmal Grafiker geworden. Und habe dann das eigentlich, als ich etwa 30 geworden bin, habe ich gefunden, ja, aber jetzt wollte ich eigentlich gleich das machen, was ich eigentlich schon immer gerne gemacht habe. Da habe ich eigentlich mehr in der Werbung geschafft und habe dann parallel dazu angefangen, Comic zeichnen, was ich als Kind auch schon sehr gerne gemacht habe. Ich muss jetzt vielleicht noch wissen, Comic, also das sind ja die Geschichten mit den Meerenbildchen, Mickey Mouse, all das Zeug, das war sehr verschrien in der Familie. Das war ein absolutes No-Go eigentlich.
Das heisst, die Zeichnungen von deinem Grossvater haben ganz anders ausgesehen?
Ja, das sind eigentlich alles so, also ein Bild, Witz ist jetzt auch das falsche Wort, das sind eigentlich mehr so ein bisschen sehr heitere Aufnahmen gewesen, wenn man so will, vom Alltagsleben oder so. Sehr toll gezeichnet, aber nicht jetzt der klassische Einbildwitz oder Cartoon, wie ich jetzt dem würde sagen. Und ich bin dann eben vom Comic hergekommen, wo man eben nie so cool gefunden hat, aber das wollte ich immer machen. Und darum habe ich dann mit 30 eine Comicfigur entwickelt, den Igor, das ist eine Ratte, und habe dann mit einem befreundeten Werbetexter, Claude Jermann, haben wir dann die eigentlich zum Druckreife gebracht und sind mit dem dann eigentlich der erste Comicstrip im todsmaligen Nebelspalter gewesen. Jede Woche noch, todsmal.
Wie hat denn die Vater und wie hat die Großvater auf die Zeichnungen reagiert?
Der Großvater hat da schon nicht mehr gelebt. Und ja, der Vater und so, die sind dann, glaube ich, gleich schon auch ein bisschen stolz gewesen, dass dann das Zeug erschienen ist.
Du sagst jetzt, von daheim aus war es ein bisschen verpönt gewesen, Comics zu zeichnen. Aber du als Kind hast, nehme ich an, viele Comics trotzdem konsumiert, oder? Was für dich denn?
Ja, alles. Ich habe auch viele Comics gezeichnet. Ich habe dann in der Mittelstufe habe ich auch mit einem dortmaligen Schulfreund zusammen schon ganze Band gezeichnet, wo wir hier dann auch ein Foto kopiert haben, also 15 Seiten gehabt. Das war ein Reporter namens August Zahn. Der hatte so einen sehr vorstehenden Schneidzahn gehabt oben. Und bei meinem Kollegen, der hat zuhause alles dürfen haben an Comic. Fix und Foxy, Mickey Mouse, alles. Und ich habe einfach alles dort dann reingezogen.
Und die Geschichte mit dem Reporter, die hast du dann verkauft? Auf dem Pausenhof und so?
Ja, teilweise. Ich glaube, kostet haben es 5 Franken. Aber die meisten haben wir, glaube ich, verschenkt.
Das ist ein stolzer Preis, 5 Franken.
Genau. Aber in dieser Auflage von etwa 10 Stück ist das noch.
Wenn man jetzt den August Zahn anschauen würde, würde man ihn heute als Schade erkennen? Hast du damals schon den Stil gehabt, den man jetzt heute mit dir assoziiert?
Das ist eine interessante Frage. Also, nein, wahrscheinlich würde man es nicht merken. Aber die Frage vom Stil hat mich eigentlich immer bewegt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe gar keinen Stil, weil ich so viele Zeichner und Zeichnerinnen, was auch immer, geschätzt und bewundert habe, dass ich das Gefühl hatte, es ist so viel eingeflossen, dass ich eigentlich nie an einem ganz bestimmten Stil oder DNA kopiert oder verwendet habe. Bei mir ist es eigentlich eine wahnsinnige Melange aus Hunderten von Sachen, die sich jetzt im Laufe der Zeit eine Art, ja, vielleicht doch zu einem Stil entwickelt
haben. Das hat sich schon ein bisschen verfestigt, kann man sagen, oder?
Ja, man kann das schon so sagen. Vor allem habe ich einfach auch gemerkt, ich zeichne gerne schnell. Also mein Strich ist ein relativ schneller. Und dann wirkt es auch locker natürlich. Das finde ich eigentlich immer das Wichtigste bei meinen Zeichnungen, dass es locker wirkt. Und jetzt seit ein paar Jahren arbeite ich ja noch auf dem iPad. Und dort ist der Strich noch schneller geworden. Andere, die dort drauf zeichnen, man kann auf die Oberfläche, die ja so Glas ist eigentlich, kann man extra eine Folie drauf tun, damit der Strich ein bisschen langsamer wird, weil die meisten haben ein bisschen Probleme mit dem, dass alles so schnell ist. Und ich habe jetzt aber unterdessen habe ich 2 iPads, eins mit Folie, eins ohne, und ich habe gemerkt, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich zeichne einfach sehr gern wahnsinnig schnell.
Wenn man so gut kann zeichnen, das überlege ich mir einmal an, habe ich nicht auch das Bedürfnis, keine Ahnung, ein grosses Bild zu malen, einfach weil man es kann?
Ja, wenn man pensioniert ist, fangen die meisten noch an malen. Und das habe ich jetzt überhaupt nicht vor. Das liegt mir eigentlich überhaupt nicht. Und bis jetzt ist das nicht meine Intention.
Dein Tempo ist eben schneller, nicht das Langsame. Darum auch der Nebelspalter, die Zeitungen. Wie ist denn nach dem Nebelspalter, nach der Ratte Igor weitergegangen?
Das hat sich einfach ergeben. Also wir sind schon eben mit dem ersten Produkt rein, haben wir jede Woche etwas können abliefern. Ich habe dann nachher noch für Cash können arbeiten, hier auch noch jede Woche. Das war dann schon eine grössere Kiste gewesen. Dann habe ich jede Woche eine ganze Seite fürs Cash gezeichnet. Das war hier noch recht gross gewesen.
Über was denn hast du die Seite gemacht?
Das war ein Wirtschaftsdetektiv gewesen, der Jimmy Cash. Den habe ich dann einfach illustriert, aber das ist wirklich Zeichner ist dann eine grosse Sache. Und dort habe ich dann gemerkt, jetzt komme ich wirklich wieder in Comic hinein, also was wirklich Comic ist. Also mit relativ komplexen Geschichten und Orten, wo die Handlungen spielen, das war teilweise sehr exotisch gewesen. Man hat alles können zeichnen, auch sehr lustig. Das war genau ein Jahr gewesen. Auf dem oben aber hat dann der neue Chefredakteur vom Nebelspalter, und Jimmy Cash hat gesagt, ich will so etwas einem Nebelspalter. Aber zum Jahr der Familie. Mhm. Das hat auch gerade angefangen. Und dann habe ich dann wieder mit dem Claude Ehrmann, der eben schon den Ingo gemacht hat, haben gesagt, okay, dann machen wir Schweizer Familie. Klassische Schweizer Familie, das ist dann Familie Zwicky geworden.
Ah.
Aber das hat dann geheissen, dass wir auch wieder jede Woche also noch eine Doppelseite Zwicky gezeichnet haben. Und das Tolle war, das sind relativ eben grosse Formate. Also auch aufwendige. Und gleichzeitig, aber weil alles alle Wochen gekommen sind, hat dann das auch irgendwie angefangen einschenken.
Du sagst, es hat angefangen einschenken. Ist denn das der Moment gewesen, wo du professioneller Zeichner geworden bist?
Ja, ich habe parallel dazu immer noch eben in der Werbung geschafft, viel als Freelancer. Und irgendwann ist wie der Punkt gekommen, wo ich mich auch ein bisschen entscheiden musste, also mache ich jetzt eine Werbung oder tue ich zeichnen? Und es ist dann wirklich der Kipppunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, nein, ich mit Zeichnen verhebe das. Und das war natürlich schon ein verrückter Moment gewesen, wo du gemerkt hast, wow, jetzt bin ich eigentlich dort, wo ich immer hin will.
Dabei bist du an diesem Moment gar noch nicht dort gewesen, wo du eigentlich hin willst, so wie ich es einmal annehme, weil der Tag war sicher immer das grosse Ziel gewesen, oder nicht?
Überhaupt nicht. Nein, ich habe, eben ich komme, wie ich schon gesagt habe, ich stehe vom Comic her. Und ich habe immer gedacht, was der Nico macht, kann ich nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich das wettmache. Und wo dann aber eben die Anfrage kam, ist, ob ich mir das vorstellen könnte, einfach beim Tag mal anzufangen. Weil es befürchtete Tag war, dass der Nico dann einmal geht. Habe ich eben, wie gesagt, gefunden, ja, ich könnte das eben als Weiterbildung betrachten. Du kannst ja nur dazulernen.
Für Politik hast du aber nicht wirklich interessiert. Hat denn das angefangen, dass du dich auch für diese Sachen mehr interessierst? Noch?
Ja, eigentlich schon, ja. Ich würde eigentlich sogar sagen, ich bin eigentlich überhaupt kein politisch denkender Mensch. Mich interessiert viel mehr das prallen Leben unten dran oder eigentlich, was Politik für eine Auswirkung auf das Leben der Bürger hat, wie eben auch schon in dieser Familie Zwicky und so. Das sind eigentlich die Schnittstellen, die ich am lustigsten finde. Aber klar, es hat einfach dazu geführt, dass ich mich eben auch mit Leuten wie Sepp Blatter und so fort einfach anfangen auseinanderzusetzen. Und mit der Zeit, wenn es dann auch gelungen ist, natürlich die Jungs dann auch abzubilden, dass man sie kennt, hat ohne anzuschreiben, ist es dann schon lässig geworden.
Also du hast recht schnell gemerkt, doch, das ist es, das will ich machen.
Ich bin da einfach zwei Tage in der Woche bin ich beim Tagi gewesen und habe dann einfach gefunden, ja, so ist es eigentlich noch cool. Und das ist dann eigentlich einfach so vor sich eingeplätschert, bis dann der Nico davon gelaufen ist, wirklich. Mhm. 2005, von einem Tag auf den anderen. Und dann bin ich aber schon so eingeschaffen gewesen, dass der Sprung eigentlich da jetzt in dem Moment der einzige Zeichner zu sein, ist überhaupt kein Stress mehr gewesen. Das habe ich eigentlich als grosse Erleichterung empfunden.
So eine fließende Übergang.
Dass es total fließend mhm. war.
Das heisst, wir sind jetzt in unserer Geschichte etwa im Jahr 2005. Du bist jetzt Hauszeichner vom Dagi. Die Leute haben dich dann schon gekannt. Die Leute kennen deine Zeichnungen. Was sie nicht wissen, ist, wie das eigentlich funktioniert. Als Hauszeichner vom Dagi. Wie läuft das ganz genau? Kommst du am Morgen, hast du eine Idee und zeichnest etwas? Oder wie läuft das?
Nein, es läuft eigentlich alles erst so richtig ab Nachmittagabend. Und das hat mir also der Nico auch schon mitgegeben. Und das ist ein guter Rat gewesen, dass er gesagt hat, mach nie schon am Morgen irgendetwas. Oder wenn jemand sagt, ich hätte eine Idee, man könnte das und das mal machen. Weil, ob dann das wirklich kommt oder gedruckt wird oder ins Blatt schafft, ist eine ganz andere Frage. Nur das zeichnen, wo man wirklich weiss, wo ins Blatt kommt. Und das ist immer erst im Laufe des Nachmittags hat sich dann das Anfang herauskristallisieren. Das heisst aber, dass man von der Redaktion auf mich zugekommen ist und gesagt, wir haben das Thema, könntest du dir vorstellen, dazu etwas zu zeichnen. Aber die Hauptaufgabe ist natürlich immer Frontseite gewesen. Das ist natürlich eigentlich das A und das O. Und dortmal hat sich eigentlich erst in der Abendsitzung, und die ist immer so um die 6 herum gewesen, hat sich eigentlich herauskristallisiert, was man überhaupt auf der Front bringen will. Also wie gross und so. Das heisst, mit der Frontseite hat man eigentlich so nach der 6, um 6:30 angefangen zu arbeiten.
Und wie lange hast du denn Zeit gehabt?
Da ist es etwa noch bis, ich sage jetzt um die 10 herum. Aber ich habe in dem Sinn über Jahre halt einfach immer am Abend geschafft.
Die Pointe auf deinen Bildern, die man dann sieht, kommt die immer von dir oder kommt die auch von den Leuten, die dir einen Auftrag geben?
Nein, grundsätzlich kommt die eigentlich schon von mir. Weil der Denkprozess, der abläuft für eine Karikatur, ist ein völlig anderer als journalistische Arbeit. Weil journalistisch, ja, musst du dir wie vorstellen, du hast ein Thema und das weitet man aus auf einen Text, auf etwas, was man beschreibt, wo man nach Sachen hinzufügt. Und Karikatur ist genau das Gegenteil. Du hast ein grosses Thema und du musst es runterkochen auf einen Punkt eigentlich im besten Fall. Und von dem her eigentlich habe ich einfach die Themen aufgenommen und dann bin ich in mein Kabäuschen und habe dem angefangen rumhirnen.
Und wie macht man denn das? Wie tut man das so reduzieren, dass am Schluss eine Pointe da ist, die auch sitzt?
Gute Frage. Nein, ich weise immer darauf hin, dass eben der sogenannte kreative Prozess, nämlich eben auf eine Pointe hinschaffen, recht unseriös daherkommt. Nein, es ist tatsächlich so, natürlich, man liest, wenn der Text schon vorhanden war, ist der Text, wenn nicht vorhanden, auch mit dem Journalist oder Journalistin darüber geredet, was sie wollen schreiben. Im schlechtesten Fall haben die gesagt, ich weiss doch auch noch nicht. Aber man hat dann einfach mal versucht herauszufinden, um was es geht. Oder eben im besten Fall haben wir es schon können lesen. Und dann schaut man auch Bilder an, natürlich sucht. Heute natürlich kein Problem auf dem Computer von diesen Leuten, von den Protagonisten, was gibt es und alles. Und dann eben kommt eigentlich ein, in meinen Augen, sehr wichtiger Punkt, dass man in dem Moment dann mal wieder wie loslassen muss. Am besten, wenn man mal alles reingezogen hat, geht man mal einen Kaffee trinken. Das einfach gerade das Gefühl, oh, jetzt muss ich arbeiten, jetzt muss ich einen Strich machen und so, ist eigentlich meistens nicht so gut. Man muss mal richtig setzen lassen. Das dünkt mich einen ganzen wesentlichen Aspekt für die kreative Arbeit. Und dass man so wie einfach völlig entspannt an dem herumhirnen kann, ja, wo könnte das überhaupt hingehen? Wo hat es ein komisches Potenzial eigentlich? Und dann fährt man mal an, Skizzen machen. Manchmal hat man auch gerade die Idee unmittelbar, kommt auch vor. Manchmal eben hirnt man 2 Stunden lang da rum. Das kann man eigentlich nie sagen, das ist eigentlich das Brutale da.
Hat es einen Moment gegeben, wo du nichts in den Sinn kommst?
Viel, viel. Also ich mag mich erinnern, also noch ganz am Anfang bin ich auch in dem Büro gehockt und dachte, ich könnte jetzt eigentlich auch anfangen zu brüllen. Ich weiss nicht, die behalten mich nicht, weil ich habe null Idee, null. Aber interessanterweise, am Schluss irgendwie hat es doch immer eine gegeben. Also auch über den Tiefpunkt aus, dass man denkt hat, ich habe keine Ahnung, wo das hingeht, dass man dann doch immer irgendetwas gefunden hat, das funktioniert. Es hat jetzt nicht gerade die Welt verändert, aber zumindest hat es so weit funktioniert, dass man es auch können drucken.
Gibt es denn Strategien, um diesen Punkt zu überwinden? Ist es einfach auch eine Frage vom Vertrauen, das man in sich selber hat? Oder gibt es gewisse Kniffe, die man anwenden
kann? Ja, ich habe eben das Gefühl, was immer gut ist, ist eben anhocken, vielleicht nochmal schauen, was hat man, was ist bis jetzt der beste Zugang gewesen, den ich bis jetzt gefunden habe, weil irgendeinen Zugang gibt es ja immer. Aber nachher wieder loslassen, eben schauen, also sich voll fokussieren im Moment und dann aber auch nachher wieder mal kurz wieder innehalten. Ich sage dem, wie man sich konzentrieren, ich sage dem dekonzentrieren. Das ane, aber wieder loslassen, hat sich zum Beispiel bei mir als sehr fruchtbar erwiesen.
Wenn man die Zeichnungen anschaut und dann nebenan den Text liest, ist es häufig so, dass die Zeichnungen einfach viel lustiger, viel konzentrierter, viel mehr auf den Punkt sind, als der vielleicht langfädige Text nebenan. Hat es eigentlich nie ein Problem mit den Journeys gegeben, die gefunden haben, das ist ein bisschen unfair?
Ich habe mit den Journeys habe ich nie ein Problem gehabt. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, meine Arbeit basiert auf der Arbeit der Journeys. Also die geben mir den Boden, auf dem oben kann ich das machen. Das ist ganz wesentlich. Und je nachdem, also je nach Thema, je nach Komplexität des Themas, braucht es natürlich auch den Text der Journeys, weil ich natürlich irgendetwas aufnehme aus dem Text raus. Oder mehrere Sachen. Nein, das hängt schon sehr nahe zusammen. Weil Karikaturen, die für sich allein stehen und funktionieren, gibt es natürlich auch. Aber dort muss man natürlich dann schon Themen haben, wo die Leute sofort wissen, von was man redet. Und beim Dagi ist es so, dass Zeichnungen sozusagen immer mit Text verhängt sind. Also das sind wie zwei recht verschiedene Zugänge zu Karikaturen.
Du hast gesagt, du tust heute auf zwei iPads zeichnen, einmal mit Folie, einmal ohne Folie. Wie war das am Anfang gewesen? Wie hat das technisch funktioniert?
Also früher ist das ganz klassisch, also skizziert auf Papier. Und nachher dann auf ein bisschen festeres Papier habe ich dann die Reinzeichnung gemacht, wenn man so will. Wenn man Skizzen und so hat, hat man dann durchgepaust auf einem Leuchtpult oder einfach das, was man brauchen kann. Und dann einfach alles von Hand, nachher Text reingeschrieben, wenn man etwas kopieren musste, überkleben, je nachdem, oder nochmal machen oder was auch immer. Und am Schluss habe ich dann das noch koloriert. Ganz am Anfang war der Tag noch sehr schwarz-weiß gewesen. Also im 99 hat es noch sehr viel Schwarz-weiß-Seiten gegeben. Das hat sich da angefangen dann verändern, dass dann Zeichnungen auch farbig geworden sind. Dann habe ich die so ein bisschen aquarelliert. Und man hat sich natürlich immer das Papier ein bisschen angefangen so verkrümmen, weil ich es nicht auf einen Karton machen wollte. Und dann bin ich auch mit dieser Zeichnung in die sogenannte Repro-Abteilung. Das hat es hier noch gegeben. Da hat es Leute gegeben, die dann die Zeichnung mir entgegengenommen haben. Dann haben sie geflucht, weil es so ein Krügel war, wegen den Aquarellfarben. Und haben dann den aber gescannt und haben immer so ein wahnsinniges Gewicht müssen oben drauf auf den Scan-Deckel legen. Wegen meinen verkrügelten Zeichnungen. Und haben dann das nachher einfach parat gemacht für den Druck. So ist das eigentlich über Jahre abgelaufen. Und das ist eigentlich natürlich noch schön gewesen. Ich habe die Zeichnung gemacht, bin dort runter, habe das denen gegeben. Und mit dem ist es so wie abgeschlossen gewesen.
Heute geht es dreimal so schnell.
Natürlich, also wenn man das digital macht, hast du es ja schon digitalisiert natürlich. Oder wenn du es noch auf Papier machst, dann scannt man das schnell selber ein und schickt dann das nachher.
Ist das eine Erleichterung für dich oder geht auch etwas verloren?
Ich meine, was hier schön war, letztendlich ist, es sind einfach mehr Leute eingebunden gewesen. Es hat immer, wie soll ich sagen, es ist so ein Prozess gewesen mit vielen helfenden Händen und einfach Leute, die da auch noch mit einbezogen gewesen sind. Es hat etwas sehr Schönes gehabt. Zeichnen oder einfach der Job, den ich habe, ist ein relativ einsamer Job. Und jetzt ist man eigentlich von dem her noch fast ein bisschen einsamer, weil man nicht einmal, indem man das dann rausgibt, hat man eigentlich auch nicht mehr viel Kontakt.
Hm. Wenn wir schon von der Digitalisierung und von der Technik haben, macht es einen Unterschied, eine Karikatur für eine Zeichnung zu machen oder für das Internet?
Nein, ich glaube, heute spielt das keine Rolle mehr. Also vor allem all die Programme und so, das ist heute so ausgereift, dass eigentlich jede Technik und so kann schon ohne Probleme über das Digital oder für den Print eigentlich verwenden.
Du hast nicht nur eine politische Zeichnung gemacht für den Dagi. Du hast auch über Jahre eine Serie gezeichnet. Eine Serie um die Kassiererin Eva Griditsch. Ich habe sicher falsch gesagt, wie sagt man es richtig?
Griditsch.
Für all die, die noch nie von der Eva gehört haben, was ich fast nicht glauben kann. Wer war sie? Die
Eva war eine Kassiererin in einem Supermarkt namens Cosmos. Stammt aus Montenegro. Und ja, lebt ein bisschen so am unteren Rand von der sozialen Leiterin, aber sie weiss, was sie will und kann sich auch durchsetzen, wenn es muss sein.
Und du hast eine tägliche Geschichte mit ihr gezeichnet, über die Jahre, oder?
Genau. Vom Tag aus ist einfach die Idee gekommen, dass man wieder mal einen Tagesstreifen hat. Wir haben, glaube ich, früher noch den Garfield gehabt, der ist dann mal abgesetzt worden. Aber der Wunsch war, wieder so etwas zu haben. Und ich habe eigentlich immer gedacht, das wäre schon mal toll, einen Tagesstreifen zu zeichnen, eben so nach amerikanischem Muster. Und hat dann aber wieder den Claude Jermann, den wir ja schon erwähnt haben, gefragt, ob wir das zusammen stemmen wollen, weil ich auch gewusst, das ist dann schon eine grosse Kiste jeden Tag. Und ich habe auch mit ihm immer sehr gern und gut zusammengeschafft. Und ja, er war dabei gewesen. Und ja, dann haben wir uns in das Abenteuer Eva gestürzt. Und also, zuerst habe ich gedacht, also, wenn ich ein Jahr durchhebe, dann kann ich immerhin sagen, ich habe ein Jahr lang einen Tagesstreifen gezeichnet.
Ein Tagesstreifen heisst sechsmal in der Woche, oder?
Genau. Das ist sechsmal in der Woche einfach so ein Geschichtchen abliefern, ja.
Und ein Jahr hast du durchgehabt?
Ich habe ein Jahr durchgehabt.
Und dann wie viel mehr noch?
Na, plus 16.
Wie oft hast du die Eva gezeichnet?
Ich Keine Ahnung. Also Geschichten sind es, glaube ich, auch etwas über 5'000 gewesen. Mhm. Aber dann kommt sie ein paar Mal noch vor in den Geschichten. Also werden es dann, sag nicht, 15'000 Mal.
Ist es nicht wahnsinnig anstrengend gewesen?
Am Anfang mehr. Natürlich mit der Zeit hat man natürlich auch eben eine gewisse Routine bekommen. Aber ja, es war anstrengend gewesen, eigentlich. Heute muss ich mir jetzt so zurückblicken, muss ich so sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das gestemmt habe. Also es war schon ziemlich abgefahren gewesen. Und ich habe dann irgendwann schon eben gemerkt, dass sich dann leichte Ermüdungserscheinungen bei mir gezeigt haben. Und ich habe einfach immer gedacht, aber die Leser dürfen das nicht spüren. Das hoffe ich, habe ich auch geschafft.
In Rente gegangen ist Eva 2018, glaube ich. Du hast es auch noch vermissen.
Also jetzt gerade die Tagesstreifenarbeit vermisse ich eigentlich nicht. Aber ich merke auch mal, es sind einfach tolle Figuren gewesen. Der Zwicky, wo wir auch schon darüber geredet haben, der ist ja dann auch wieder auftaucht in diesen Geschichten. Und ich merke, heute die Figur haben wir schon sehr gut entwickelt, dass man auch heute noch wieder könnte, eigentlich tolles Zeug mit ihnen machen. Das ist lustigerweise, habe ich schon da oben gedacht, Zwicky wieder zu beleben. Fast lieber als anfangen malen.
Wäre schon interessant, wie der Zwicky jetzt auf KI zum Beispiel reagiert, oder?
Genau, und ich sehe ihn jetzt aber schon ein bisschen so am Rollator. Ja, da könnte man einiges machen. Und also beide Figuren sind auf ihre Art, lernen einfach viel zu und man könnte immer noch sehr, sehr gut einsetzen. Aber da gibt es in dem Sinn noch keinen Plan.
Nach der Eva, nach dem Zwicky, hast du weiter für den Dagi politische Zeichnungen gemacht und andere. Sie haben auch über 5'000 gewesen, haben wir vor der Sendung zusammen kurz ausgerechnet. Ich habe dich gebeten, von denen 5 mitzubringen. Wir machen jetzt eine Premiere im Apropos-Podcast mit euch Zeichnungen beschreiben. Das ist natürlich ein super Format, um Zeichnungen zu thematisieren. Wir versuchen es jetzt trotzdem. Und anfangen tun wir mit einer, wo ich gar nicht so richtig rauskomme. Man sieht darauf einen See. Es ist ein Unwetter, es ist ein Mann im Wasser mit einer Badkappe, es steht ein Mann am Ufer mit einem Tüchel und auch einer Kappe. Und der am Ufer sagt, ich gehe ins Hallenbad, und der im See sagt, härte sich. Um was ist da gegangen?
Jetzt hast du eigentlich gerade die Zeichnung für dich genommen, die jetzt eben auch wirklich Kontext braucht.
Da eben siehst
du. Und das ist lustigerweise eine Zeichnung, wo ich über Jahre, wo immer Leute sagen, die haben wahnsinnig lustig gefunden, die hängen immer am Kühlschrank und so, was mich eigentlich erstaunt. Jemand hat gesagt, das sei jetzt mal schön gemalt gewesen, weil der Hintergrund ist sehr schön, habe ich mir wirklich viel Mühe gegeben. Der Witz war eigentlich da gewesen, dass man da wegen dem Ukraine-Krieg und so, dass man Angst hat, dass es bei uns auch ein Energieproblem gibt, dass man muss sparen und sich die Hallenbäder von der Stadt Zürich entschlossen haben, das Wasser ein Grad runterzutun. Das war eigentlich der Boden. Und das ist eigentlich der Witz. Aber ich habe selten Zeichnungen, wo ich so viel darauf angesprochen wurde. Und darum habe ich die jetzt einfach mitgebracht, auch wenn man sie heute eben eigentlich per se nicht mehr versteht.
Nicht rauskommt. Und angesprochen bist du vor allem positiv, weil es die Leute toll gefunden haben.
Ja, die ist unglaublich lustig gefunden worden. Ich glaube, dass einfach das Abkochen auf harte Sieg, also vor allem ist es natürlich immer schön, wenn man auch mit einem Dialekt kann arbeiten kann. Das ist immer natürlich wunderbar, wenn man einfach etwas so kann auf eins oder zwei Dialektwörter abkochen.
Du hast total viele positive Reaktionen bekommen. Hat es eine Zeichnung gegeben, wo die Leute total hässlich geworden sind?
Eigentlich wenig oder sehr selten. Oder natürlich hat es dann teilweise Reaktionen gegeben, einfach von Leuten, die etwas daneben gefunden haben. Aber wenn ich mich jetzt so zurückschaue, muss ich sagen, hat eigentlich so, ich sage jetzt einmal, die Leserschaft als Ganzes, die ist eigentlich immer mitgegangen. Das hat mich eigentlich immer total, also auch positiv erstaunt, dass ich das Gefühl hatte, die schätzen eigentlich einfach die Sache und sie verstehen es auch richtig. Und dann hat es natürlich immer ein paar, die sich dann irgendwann mal aufgeregt haben über etwas. Aber das ist eigentlich relativ wenig gewesen. Und ich habe eben wirklich das Gefühl, es hat mit der Leserschaft zu tun, die einfach den Plausch hat und das auch hat richtig können einordnen.
Sehr schön. Wir gehen zur nächsten Zeichnung, Felix. Auf der sieht man so eine Laborsituation, würde ich sagen. Zwei Weisskittel, zwei Ärzte offensichtlich, oder Labormitarbeiter und im linken Ecke steht, wie soll ich sagen, ein Uringefäß und rundum hat alles gelbe Strich.
An der Wand.
An der Wand, genau. Also man sieht, dass jemand Mühe gehabt, zu brechen. Und in der Sprechblase heisst es, Dopingkontrollen nach Paris-Roubaix kannst du vergessen. Warum hast du diese Zeichnung mitgebracht, Felix?
Ja, das ist eigentlich eine von meinen Lieblingszeichnungen. Ich muss dazu auch sagen, ich habe seit meinem ersten Tag, seit dem Sepp Blatter, den wir schon benannt haben, habe ich bis zu Corona jede Woche eine Sportzeichnung gemacht. Und obwohl ich eigentlich gar kein sportlicher Mensch bin, aber ich fahre gerne Velo, bin in dem Sinne ein bisschen radaffin. Und von allen Velorennen, die ich muss zeichnen, ist über Paris-Roubaix, das ist so mein Lieblingsvelorennen. Das wisst ihr, da fahren wir viel über Kopfsteinpflaster. Also ist ein hohes Gerüttel und Gezitter. Und im Laufe der Jahre habe ich auch mehrere eben Witz oder Cartoons zu Paris-Roubaix gezeichnet und das ist eigentlich mein Liebster. Man sieht kein Velofahrer, man sieht überhaupt nichts, das wird eigentlich nur über die Bisselspuren an der Wand wie kommuniziert, wie die Leute nach dem Rennen, in welcher Verfassung die sind. Lustig ist übrigens auch, wenn man irgendwo mit etwas zeichnet, wo brünzelt wird oder so. Ich habe schon den Trump gezeichnet, wo irgendein über ich weiß nicht, was abbrünzelt. Und da sind die Zeichnungen seit den Büchern. Und da bin ich jetzt auch schon dabei gewesen, dass Kinder die Bücher angeschaut haben oder Eltern mit ihren kleinen Kindern. Und das sind natürlich die Zeichnungen, die Kinder am lustigsten finden.
Also meine Buben haben auch wahnsinnig müssen lachen, als ich ihnen die Zeichnungen gestern gezeigt habe. Sehr schön. Wir gehen weiter. Du hast vorhin Corona erwähnt. Ich habe das Gefühl, das müsste eine Zeichnung aus der Corona-Zeit sein. Man sieht das letzte oben mal, aber der Jesus ist ganz allein. Dafür hat er einen Laptop dabei und den aufgeklappt und er sagt, seht und hört mich jeder. Das war Corona, oder?
Genau, das war während dem grossen Lockdown und das war vor der Ostern. Und das ist auch eine Zeichnung, die, wie soll ich sagen, hier hat die einfach so funktioniert, weil alle haben einfach gar gewusst, von was man redet. Und ich musste nicht einmal all die Jünger zeichnen, das war ganz cool. Also Aufwand, Ertrag ist relativ gross. Aber was ich auch immer sehr gerne gemacht habe, das ist eben eigentlich in so einem Kontext zeichnen, also eben irgendwie so klassische Gemälde, also Da Vinci und so, einfach aufnehmen. Und ich weiss eben, meine Leser können das einordnen, die wissen, von was wir reden, was das für ein Bild ist und so. Und das ist schon ein grosser Spass.
Du hast so Jesus zeichnet. Du hast vorhin gesagt, es hat echt selten ganz intensive Reaktionen gegeben. Zählt das auch, wenn du irgendwelche religiöse Sachen durch den Gacko gezogen hast? Das hast du ja auch einmal gemacht.
Ja, also die religiösen Bereiche sind sicher die sensibelsten. Eine Zeichnung hat mal ein bisschen Ärger gegeben, aber letztendlich ist das auch im kleinen Rahmen geblieben, wo der deutsche Papst.
Ratzinger.
Ratzinger, genau. Er ist schon wieder eine Weile her. Wo rausgekommen ist, dass er auch da eine gewisse Nazi-Vergangenheit hatte. Und ich habe dann, während er da sein Kreuz getragen hat als Papst, auch im Schattenwurf, ist dann das Kreuz um ein Hakenkreuz geworden. Das ist dann schon ein bisschen, ich sage jetzt einmal, grenzwertig gewesen, wobei eigentlich nicht weit hergeholt. Das ist ja eigentlich fundiert gewesen. Aber das sind dann schon so eben pointierte Sachen, die in einer Zeichnung dann schon so verstärkt werden, dass es dann je nachdem schon Leute verärgert hat.
Hat es dich immer gereizt, Grenzen zu ritzen?
Ich bin eigentlich jemand, der fast lieber an dieser Grenze, nein, genau auf dieser Grenze oben tanzt, sagen wir mal. Nein, es weit darüber rausgehen, nein, das ist jetzt nicht so meine Art. Aber ich finde es reizvoll, genau noch dort zu arbeiten, dass du eben wirklich noch lachen musst. Also das Lachen ist, meine ich, schon immer das Wichtigste.
Dazu passt auch die nächste Zeichnung. Man sieht einen Mensch, ich würde sagen so Mitte 50, der einen Roboter anschaut. Keine Ahnung, wie alt der Roboter ist. Über dem Mensch ist die Sprechblase künstliche Intelligenz und über dem Roboter ist die Sprechblase natürliche Dummheit. Warum hast du jetzt diese Zeichnung mitgebracht?
Ja, es sagt für mich ein bisschen alles, über was uns jetzt da eigentlich neuerdings umgibt. Und ja, ich habe einfach Freude gehabt, weil es eben auch so abgekocht ist, dass wir eben eigentlich alles, was jetzt da maschinell hergestellt wird, dass wir da von Intelligenz reden. Und eben letztendlich, was ist es denn eigentlich noch bei uns? Also, beziehungsweise wenn uns die natürlich irgendwann die Roboter so weit überlegen sind, dass wir dann da wirklich irgendwie nicht mehr gerade wahnsinnig gut rauskommen. Und Es ist einfach auch eine Zeichnung für mich, wo ein riesen Thema einfach auf etwas sehr, ich sage jetzt, also in dem Sinn, Menschliches runterkocht. Und wo einem, ich sage jetzt mal, vielleicht auch zum Denken anregt, oder? Wo geht das hin? Wo stehen wir? Wer ist da noch wer? Von dem her, ja, habe ich selber sogar Freude an dem.
Bei uns im Unternehmen ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz ein riesen Thema. Wie war das bei dir? Hast du KI gebraucht beim Arbeiten?
Bis jetzt überhaupt nicht. Aber ich bin da immer sowieso sehr langsam. Während da Technologien vorangehen, bin ich immer noch sehr traditionell hinein. Also eben, bis ich einmal die iPads gekauft, dann ist das also, das hat es schon lange gegeben. Aber nein, bis jetzt, wie soll ich sagen, es hat mich auch nicht interessiert. Bis jetzt so. Also das einfach zu verwenden als Hilfe. Man könnte das, aber ich habe mich jetzt noch nie in das eingeschafft. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich gefunden habe, jetzt mache ich mal noch die Tagessache fertig und dann schauen wir mal weiter. Aber aus irgendeinem Grund reizt es mich nicht. Also zumindest jetzt in meinem Umfeld so Ideen generieren mit einer KI zusammen, finde ich irgendwie speziell. Aber vielleicht wären meine Witz viel besser, hätte ich viel früher noch auf die KI zugegriffen.
Wer weiß?
Wer weiß?
Wir kommen zur letzten Zeichnung, die du mitgebracht hast. Es ist mit Abstand die brutalste. Man sieht eine Szene im Meer. Links ist eine Eisscholle mit zwei Eisbären drauf, die so leicht am Absaufen sind. Auf der anderen Seite ein Boot, das definitiv am Absaufen ist. Drauf sind flüchtende Menschen und einer von denen sagt zu den Eisbären, mit euch haben sie wenigstens Mitleid. Zeichnungen, die einem das Lachen im Hals stecken bleiben. Du hast gesagt, du tust gerne auf die Grenze reiten quasi. Suchst in diesem Moment auch Momente oder Pointe, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt, wie jetzt bei dieser Zeichnung?
Ja, absolut. Also, wenn das funktioniert, dann unbedingt verwenden, ja. Ich muss vielleicht zu dieser Zeichnung sagen, die habe ich für einen Wettbewerb gemacht von einem Freund von mir, der in Baden einmal das Bissfest organisiert. Die habe ich für sie gezeichnet. Und die hat dann dort sogar den Wettbewerb gewonnen. Dann ist sie noch im Tagi gekommen. Dann hat sie einen Pressepreis gewonnen in Bern. Also die ist irgendwie schon, wie soll ich sagen, einfach eingefahren. Ich glaube, die fährt einfach, die ist sogar mir selber eingefahren. Ich habe auch gedacht, also lustig ist eigentlich anders, aber sie kommt eigentlich lustig dorthin, weil das ist ja ein Eisbärli und da das Bötli. Gleichzeitig, wenn sie mal gesehen hast, lässt sie die wie nicht mehr los. Ich habe gemerkt, so wie ich sie selber gespürt habe, ist sie dann auch bei den Leuten angekommen. Und ja, von dem her ist sie eigentlich schon eine, wo ich jetzt würde sagen, so ein bisschen mit Ewigkeitswert von meinen Zeichnungen.
Du hast mehr als 20 Jahre für einen Tag gezeichnet. Hat sich die Art und Weise, wie du auf die Welt und auf die Politik schaust, verändert in den letzten zwei Jahrzehnten?
Im Laufe der Jahre habe ich natürlich so viele Zeichnungen gemacht, so viele Leute zeichnen, wieder zeichnen. Sie sind gekommen, sie sind gegangen, sie sind ersetzt worden, was auch immer. Ja, mit der Zeit kommt man natürlich so ein bisschen, also steht man drüber, wäre jetzt falsch gesagt, aber man nimmt einfach, wie es kommt. Aber das Wahnsinnige ist schon, wie sich jetzt natürlich das in den letzten anderthalb, zwei Jahren verändert hat. Also das hat jetzt natürlich eine Dimension angenommen, die natürlich weit über das ausgeht, was ich jetzt in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren hatte. Also an Dramatik, was jetzt da abläuft, wo geht das hin? Und manchmal habe ich das Gefühl, früher habe ich immer gefunden, Karikaturen sind Ventil eigentlich. Es ist ein Ventil, wo man irgendwie ein bisschen Dampf ablassen kann. Aber wenn ich sehe, was heute da jetzt auf der Welt abläuft, muss ich sagen, habe ich manchmal das Gefühl, Karikaturen sind nur noch Fürzli. Das ist einfach, wie soll ich sagen, die Dimensionen haben sich so potenziert, dass man da eigentlich fast nicht mehr beikommt.
Wie tut man sich denn da auch die Leichtigkeit bewahren, die du ja brauchst zum Arbeiten?
Ah, mit dem muss ich mich jetzt nicht mehr beschäftigen. Nein, ist eine gute Frage. Und ich glaube, wichtig ist, dass man eben bei den Leuten bleibt. Letztendlich ich oder wir Zeichner, also wir gehören ja auch zu denen, die das ja in dem Sinn so wahrnehmen, dass es abläuft. Und ich glaube, die Frage ist, wie wir auch mit dem umgehen, also mit diesen neuen Problemen, mit allem, was auf einem zukommt, mit diesen Ängsten auch. dass man das wieder kann verwenden natürlich. Und das darf dann auch durchaus vielleicht einmal heiter sein, weil immer davon ausgehend, wir kämpfen alle mit dem gleichen Problem.
Hast du das Gefühl, die Zeichnungen sind düsterer geworden im Verlauf der Jahre?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, bis zur Düsternis bin ich glaube, noch nicht vordrungen. Aber wäre eine interessante Frage, wie es jetzt weitergehen würde. Dass man natürlich auch vielleicht eine gewisse Desillusion hat, dass man irgendwann das Gefühl hat, es wird alles besser. Oder könnte ja besser werden und sich eigentlich alles sozusagen ins Gegenteil verkehrt hat.
Wir dürfen nicht auf so einer pessimistischen Note enden, Felix. Zum Schluss von deiner Zeit beim Tagi hast du ja auch regelmässig ganze Reportagen gezeichnet. Das letzte Mal aus einem Flüchtlingscamp im Sudan. Über das haben wir auch ein Apropos gemacht, das wir euch sehr gerne verlinken. Wie hat das deine restliche Arbeit bereichert? Wie hat sich das auch vielleicht unterschieden von deiner anderen Arbeit?
Ja, das war eine verrückte Herausforderung, die man auf mich zugekommen ist. Also von Médecins Sans Frontières, wie ich mir das vorstellen könnte, so etwas zu zeichnen. Eben am Schluss sind es dann eigentlich sogar 5 Reportagen geworden. Nein, das hat meine Arbeit, ich weiß jetzt nicht, ob meine Arbeit für Karikaturen bereichert. Nein, aber ich sage jetzt einmal einfach, für die ganze Arbeit, die ich mache, ist das einfach ein neuer Aspekt geworden, den ich wahnsinnig geschätzt habe. Also, dass ich das kann machen, dass ich das darf machen. Und dass das dann auch so in einem grossen Rahmen publiziert worden ist, weil da kommt man dann eben schon jetzt einmal aus der Komfortzone raus von seinem eigenen Studio, wo man einfach da allein reinhöckelt und sich etwas aus den Fingern saugt. Nein, da wird man dann halt schon rausgefallen. Und jetzt stehst du mal vor dem, was man eben schon nur immer darüber liest.
Du hast geplant, das auch in Zukunft noch zu machen?
Bis jetzt eigentlich ist nichts geplant. Also, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht beim Tagi. Aber wer weiß?
Vielleicht noch am Schluss ein Wort zum Tagi. Wie hat sich der verändert in den letzten 20 Jahren?
Am Anfang war ich ja immer auf der Redaktion. Ich habe ja beschrieben, wie die Zeichnungen entstanden sind. Ich hatte ja immer ein Büro. Und unterdessen sind eigentlich all die Bauten, wo ich mich drin bewegt habe, stehen nicht mehr. Neue Gebäude oder stark umgebaut. Und seit Corona habe ich jetzt eben eigentlich die Heim geschafft. Also wenn ich jetzt heute in die Gebäude reinkomme, muss ich sagen, es ist mir nicht mehr so nah wie die alten Gebäude.
Macht es einem eigentlich ein bisschen stolz, dass man 2 Jahrzehnte lang eine Zeitung so prägt hat?
Ich sitze einfach in meinem Büro und suche mir das Zeug aus den Fingern. Und wenn es mal Reaktionen gibt, dann bin ich immer fast ein bisschen überwältigend, dass ich merke, wow, da passiert ja etwas. Weil selber im Alltag, es wird so wie zur Selbstverständlichkeit, dass er am nächsten Tag einfach vorne auf dieser Zeitung ist. Es ist so alltäglich. Aber dass man merkt, wow, es hat einen Impact, die Leute müssen lachen, also im besten Fall, oder einfach zu beschäftigt oder was immer. Wenn das dann zurückkommt, das sind dann schon sehr tolle Momente.
Der Tag wird anders aussehen, ohne deine Zeichnungen. Aber es wird immer noch Zeichnungen geben in der Zeitung. Kannst du uns etwas zu deinem Nachfolger sagen?
Nein. Nein, ich habe den Marco Arrigoni, der ja jetzt dann nach mir wird zeichnen, bis jetzt noch nicht persönlich kennengelernt. Er hat einen ganz anderen Stil, so viel habe ich schon gesehen. Und ich bin selber sehr gespannt, wie er das wird machen. Aber ich freue mich extrem, dass der Tagi weiterhin wird mit dem Rudi Wittmer zusammen noch wieder 2 Zeichner haben.
Was die Leute nicht wissen, was jetzt zuhören, ist, dass du auch ganz viele Zeichnungen gemacht hast zur Pensionierung von verdienten Journalistinnen und Journalisten. Also wenn man wirklich etwas erreicht hat im Tagi, dann ist quasi die höchste Auszeichnung immer gesehen, dass man noch am Schluss eine Zeichnung vom Schad bekommt. Wer zeichnet eigentlich deine Abschiedszeichnung?
Ja, die habe ich schon gemacht.
Für dich selber?
Nein. Nein, ich weiss überhaupt nichts. Ich weiss gar nichts. Ich bin gespannt, wie dann da der letzte Tag wird sein. Aber wir werden sicher darauf anstoßen.
Danke vielmals, Felix. Und alles Gute.
Danke vielmals, Philipp.
Das war sie. Unsere Abschiedsfolge mit dem Felix Schad, im Hauskarikaturist vom Tagesanzeiger, der mehr als 20 Jahre hier gezeichnet hat. Seine Arbeiten vom Zwicki, von der Eva, aber auch seine aktuellen Cartoons, Die gibt es auch in Büchern. Die kann man kaufen, verschenken, immer wieder anschauen. Mit euch ein paar Links in der Episode beschreiben. Die Folge von Apropos hat Valeria Mazzea produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.